Zum Beginn der Predigt nehmen wir uns noch einen Moment der Ruhe und des Gebets. Herr, hab Dank, dass du ein großer, ein gütiger Vater bist, der uns immer wieder reich beschenkt. Hab Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, miteinander in Frieden, in Freiheit und in Freude Gottesdienst zu feiern, dich zu loben und zu ehren mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten und dass wir hier zusammenkommen. Und so wollen wir nun hören auf dein Wort. So wollen wir nun einsteigen in das, was du für uns heute hast. Erfülle du unsere Herzen und unsere Sinne, dass wir dich verstehen und erkennen können in jedem Moment unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen. Nachfolge. Das bedeutet auch Nachahmung. Etwas von jemand anderem nachzumachen, was wir gut und schön finden. Uns ein Vorbild daran zu nehmen, was jemand anders bereits getan hat, weil wir glauben, dass es auch gut für uns oder in unserer Umgebung ist. Nachfolge, das heißt auch ganz simpel, jemanden nachzugehen, der vor uns geht, den Weg beschreitet und wir folgen. Nachfolge bedeutet, auch in Fußstapfen einer anderen Person zu treten, um diesen Weg weiterzugehen, jemanden als Vorbild zu nehmen und unser Leben daran auszurichten. Und für uns Christen bedeutet Nachfolge, Jesus immer ähnlicher zu werden, seinem Vorbild, das wir haben, zu folgen und uns verändern zu lassen, ihm zur Ehre und das, was er uns alles schon gezeigt und gelehrt hat, in unserem eigenen Leben umzusetzen. Für uns ist Jesus doch das beste und größte und schönste Vorbild, das wir haben können, der uns im Grunde schon zu jedem Thema unseres Lebens etwas gesagt oder gezeigt hat. Und so können wir uns ausrichten an seinem Leben, uns verbinden mit seinem Leben, um dem nachzugehen. Doch nur das Leben? Vielleicht klingelt bei manchen von euch verschiedenste Bibelstellen an. Wir sind verbunden und mit hineingenommen im Leben Jesu, aber auch im Sterben Jesu. Doch was bedeutet das ganz konkret, im Sterben Jesu mit ihm verbunden zu sein? Das ist ja erstmal eine komische Formulierung. Doch das wollen wir uns heute anschauen, was es auch bedeutet, in der Nachfolge mit dem Sterben Jesu verbunden zu sein. Und ich habe uns ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief mitgebracht. Doch die teilen wir einmal auf. Denn in meiner Bibel auf jeden Fall machen die einen Sinnabschnitt. Wir steigen ein in 2. Korinther 4, Vers 6. Jetzt ist ein bisschen hell. So ist besser. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ein schöner Vers. Und diese ganzen ersten Verse des 4. Kapitels des 2. Korintherbriefes behandeln einen Dienst, behandeln auch dieses Licht, von dem Paulus hier schreibt. Und Paulus, den kennen wir ja als Gemeindegründer. In der Apostelgeschichte lesen wir die verschiedensten Orte, die er besucht hat, die verschiedensten Gemeinden, die er gegründet hat. In den Briefen lesen wir noch einmal, was neu war, was er ihnen noch zu sagen hatte, wie er sie besucht hat auch. Doch Paulus kennen wir noch anders, als ein Missionar, der in die Welt hinausging, um das Wort Gottes zu verkünden, der in die Welt hinausging, um das Evangelium zu predigen und der es immer wieder betont, es geht uns um die Botschaft, welches ist das Wort Gottes, dieses in die Welt zu bringen und dieses zu verkündigen. Das war ihm immer wieder wichtig zu sagen, ich rede hier nicht von mir, ich rede hier von Gott, ich rede hier von Jesus, ich rede hier von der frohen Botschaft für euer, für dein, für mein Leben. Und wenn wir uns erinnern, was am Ende eines jeden Evangeliums steht, der Missionsbefehl, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern alle Menschen der Nationen. Ein Missionsbefehl, der, denke ich, nicht nur an die Jünger Christi erging, den Jesus auch über die Zeit hinweg uns heute zuspricht, uns heute auch in einen Dienst ruft. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Nicht jeder von uns ist dazu gemacht, Missionar in einem anderen Land zu sein. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Ich könnte niemals in ein Land gehen, wo es im Frühling schon 40 Grad sind, da gehe ich ein. Mich könnte in die Antarktis schicken, da wäre ich perfekt. Da würde ich immer noch in kurzer Hose und ohne Ärmel rumlaufen. Doch dieser Dienst kann sich ganz verschieden für jeden von uns gestalten. Und Paulus beschreibt in diesen ersten Versen dieses Kapitels einen Dienst. Er sagt in Vers 1, so sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat, und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Doch ich glaube, er spricht hier nicht nur von seinem eigenen Dienst, den er vollzogen hat, nicht nur von dem Dienst, den auch seine Mitarbeiter, die mit ihm waren, vollzogen haben. Ich glaube, hier ist auch die Rede von unserem Dienst, wie Gott uns beruft, befähigt, hinaussendet in diese Welt, wie wir ihm auch dienen können, um das Wort Gottes, um eine Botschaft des Evangeliums in diese Welt zu bringen. Und wenn wir die Briefe lesen und ganz aufmerksam sind, spüren wir da schon an vielen Stellen, dass Paulus immer wieder betont, uns geht es nicht darum, Menschen zu predigen. Uns geht es nicht darum, dass wir euch gefallen, sondern dass ihr versteht, was Gottes Botschaft ist. Dass es das Wort Gottes ist, was wir euch bringen, das Evangelium, der Name Jesus Christus, seine Person, sein Wirken und was ihn ausmacht. Das betont er immer wieder, dass er Jesus zu den Menschen bringt, dass sie ihm folgen und nachfolgen sollen und nicht sich einfach einem anderen Menschen anschließen und ihn als Oberhaupt betrachten. Und daran schließt sich dann dieser Vers nahezu nahtlos an, dass er diesen Gott beschreibt, der nicht nur gesagt hat, es werde Licht, sondern der uns auch im Herzen erleuchtet, der uns auch von innen heraus strahlen lässt, der dafür sorgt, dass es in uns hell wird. Und zwar in einer Art und Weise, sodass wir dann Jesus Christus überhaupt erstmal erkennen können, dass es uns möglich ist, zu erkennen, zu wissen und zu verstehen, wer Jesus, wer der Sohn Gottes wirklich und wahrhaftig ist. In anderen Übersetzungen schreibt er hier sogar, er selbst ist zum Licht der Erkenntnis geworden. Wir alle tragen den Geist Gottes in uns. In uns ist dieser Geist Gottes, der es strahlen lässt, der unser Leben, unser Herz erhält, der unseren Blick lenkt und es uns ermöglicht, überhaupt erst zu erkennen, was wir hier alles in der Bibel lesen, überhaupt erst zu verstehen, so manch kryptischen Text, so manches Gleichnis, was heißt das denn heute für mich? Damit hat uns Gott bereits ausgestattet, dass wir jetzt schon in der Lage sind, zu erkennen, wer er ist. Dieser Geist Gottes, der hilft uns nicht nur zu erkennen, sondern der leitet, der führt, der ermutigt uns in unserem Erleben. Und dieser Geist, dieses Licht hilft uns, die Herrlichkeit von Jesus Christus zu erkennen, sodass wir seinem Vorbild dann auch folgen können. Denn wenn wir das nicht könnten, überhaupt zu wissen, wer ist denn nun Jesus? Was hat er denn nun so Gutes getan? Und warum ist es gut, was er getan hat und wie er sich verhalten hat? Dazu müssen wir ihn ja erstmal erkennen. Und genau dazu hilft uns dieses Licht in uns. Dass wir erkennen und dann wissen, das ist er. Darum hat er dies getan. Und so können wir ihm nun folgen. Und nicht nur das. Wenn wir in der Bibel lesen, kriegen wir einen guten Eindruck davon, wie das Leben Jesu auf dieser Welt vonstatten ging. Wenn wir in die Evangelien schauen, ist das wie ein Reisebericht von den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die genau aufgeschrieben haben, dies hat er getan, das hat er uns gesagt, da waren wir verwirrt und dann hat er es erklärt, sodass wir es erkennen können. Doch viel mehr noch, In der Bibel lesen wir auch generell das, was Jesus lehrte, was er den Menschen zur damaligen Zeit weitergegeben hat, was aber auch für uns heute noch von Bewandtnis ist, was uns heute auch immer wieder noch anspricht, wo wir merken, diese Lehre überdauert die Zeit, ist zeitlos und für alle Menschen gedacht. Und deswegen ist es so schön, dass wir dieses Buch haben, dass wir die Bibel haben, um selber davon ermutigt, gestärkt und gefördert zu werden, um voranzukommen und immer wieder ein Beispiel zu haben, so ist er also, unser Gott. So ist er also, der Sohn Gottes. Das alles können wir nachlesen. Und in diesem Sinn sind wir verbunden mit dem Leben von Jesus. In diesem Sinn haben wir Anteil daran, wie er gelebt hat. Auch wenn keiner von uns dabei war, können wir es doch immer wieder nachlesen, nachspüren und selbst auch heute noch erfahren, wie er gelebt hat und was er uns vorgelebt hat. Und weil er für uns am Kreuz dann gestorben ist am Ende, können wir leben. Er ermöglicht es uns selbst, leben zu können, um damit hineingenommen zu werden. Und ist es nicht schon sein Leben, was nicht nur den Jüngern als Vorbild diente? Dient es das nicht uns auch heute? Paulus richtet sich für gewöhnlich ganz an dem aus, was er von Jesus wusste. Er ist ihm zwar nie begegnet, doch hat er eine Vision, hat er es gehört und wusste, so ist er. Und daran will ich mich ausrichten. Das will ich hautnah erleben. So will ich mit hineingenommen werden. Und wer letzte Woche beim Gottesdienst war, dort sind wir einmal durchs Evangelium kreuz und quer gegangen und haben verschiedene Punkte und Aspekte des Lebens Jesu betrachtet und wie er uns als Vorbild dient, wie sein Leben Spuren in dieser Welt hinterlassen hat, wie er den Menschen begegnete, liebevoll, zugewandt, immer mit Gott, dem Vater, verbunden, durch Gebet, durch Dialog, in dem er ihn immer wieder gesucht hat. Und zudem gibt es auch einen schönen Ausspruch, der zu Armbändern gemacht wurde. WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Eine Erinnerung daran, uns immer wieder zu fragen, wenn wir vor einem Problem oder einer Entscheidung stehen, und was würde jetzt Jesus tun? Das Schöne ist, auch durch die Bibel können wir immer wieder nachlesen, was er getan hat, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind. Uns immer wieder zu fragen, wenn wir unseren Herrn kennen, wie würde er sich verhalten? Welchen Weg würde er gehen? Welche Entscheidung fällen? Und wie würde er den Menschen begegnen? Und deswegen ist er für mich das beste Vorbild, um dieses Leben zu bestreiten, weil ich mir sicher bin, dass er es schon gut gemacht hat und uns damit diese schöne Blaupause gab. Und du kannst das auch. Und du kannst auch mit hineingenommen werden, diese Welt zu verändern, indem du anders bist als das, was die Welt von dir erwartet. Voller Liebe, voller Güte, mit Jesus und diesem Licht im Herzen. Und sich auch immer wieder diese Frage zu stellen, was hätte er getan? Und nun gehen wir mal ein bisschen weiter. Jetzt kommt noch der Rest der Verse, die ich uns mitgebracht habe. Die Verse 7 bis 10. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll jetzt auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Gerade dieser Vers 7, der hier am Anfang dieses Abschnittes steht, verdeutlicht uns nochmal einen wichtigen Punkt in der Nachfolge. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass alles, was wir tun, alle Fähigkeiten und Stärken, die wir haben, von Gott kommen. Dass es Gottes Kraft ist, die in uns wirkt, um all das hervorzubringen, was wir in dieser Welt tun und bewegen. Dieser Schatz, von dem hier die Rede ist, ist die Herrlichkeit Gottes, die jetzt schon in dir wohnt, die in dir leuchtet, die dich ausfüllt, die dich erfüllt und die dich befähigt, so vieles zu vollbringen. Und das, obwohl wir eigentlich unwürdige Gefäße sind. Manche Übersetzung sagt, ihr seid irdene Gefäße von dieser Erde hier und haben einen Schatz im Himmel, den wir beherbergen. Eigentlich, wie könnten wir diese überragende Kraft Gottes in uns tragen, obwohl wir eigentlich irdischen Ursprungs sind? Und doch dürfen wir es. Und doch wurde uns diese Kraft geschenkt, wurde der Geist Gottes über uns ausgegossen, sodass wir verbunden sind damit. Dass wir jeden Tag in dem Bewusstsein leben, alles kommt von Gott. Alles Gute ist aus seiner Kraft heraus erwachsen. Und vielleicht kennst du Menschen in dieser Welt, in deinem Umfeld, die sich sehr auf ihre eigene Kraft, auf ihr eigenes Können verlassen, die nach der getaner Arbeit sich selbst beweihräuchern, sich selbst auf die Schulter klopfen. Mann, was bin ich doch gut? Was kann ich alles? Was habe ich denn alles Gutes geschafft heute? Vielleicht kennt ihr diese Menschen, die ein wenig überheblich wirken, sich sehr viel auf ihre eigenen Leistungen, auf ihr eigenes Tun einbilden und darüber hinaus vergessen, dass auch alles, was in ihnen liegt, aus Gottes Kraft kommt. Dass alles, was sie tun, durch Gott kam. Wir bezeichnen den Herrn ja auch als Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Menschen schuf, der jeden von uns wunderbar erdachte, der jeden von uns begabt. Jeder Mensch wurde von Gott eigens begabt, mit Stärken, mit Schwächen, mit seinem Charakter ausgestattet. Alles, was wir sind, kommt vom Herrn, aus seiner großen und guten Schöpferkraft. Manche Menschen sind sich dem noch gar nicht bewusst, dass es nicht sie sind, die diese großen Dinge vollbringen, doch dass es im Endeffekt alles aus Gottes Hand kam, was sie tun. All die Wege, die sie gegangen sind, die Ausbildungen, die sie antreten konnten, ein Studium, Ereignisse in ihrem Leben, die sie geprägt haben, all das kommt vom Herrn. Und in diesem Bewusstsein möchte ich jeden Tag leben, dankbar zu sein für das, was ich tun kann, dankbar zu sein für das, was der Herr in mich hineingelegt hat und ihm die Ehre zu geben für all das Gute, was er durch mich dadurch tun und vollbringen kann. Denn auf seine Kraft bin ich angewiesen und ihm sei dafür die Ehre. Und fragen wir uns einmal wirklich, ohne Gott, wo wären wir dann? Wer wären wir dann? Würden wir dann hier sitzen, wenn wir ihn nicht hätten? Wären wir jenen Menschen begegnet, die jetzt in unserem Leben sind, ohne ihn? Durch Gott kommt so viel mehr, als wir es glauben. Und diese Punkte spiegeln wieder, wie wir im Leben mit Jesus verbunden sind. Wie wir jetzt daraus Kraft ziehen, aus dem, was er Gutes für uns getan hat. Diese nächsten Verse, Vers 8 bis 9, führen uns nochmal vor Augen, was es heißt, am Sterben Christi teilzuhaben. Diese Verse führen uns einige Bedrängnisse, einige Schwierigkeiten vor Augen. Einiges, was wir in unserem eigenen Leben erleben dürfen. Einiges, womit auch Jesus in seiner Zeit auf dieser Erde zu kämpfen hatte. Und es fängt ja gut an. Denn kennt ihr diese Zeiten, wenn gefühlt alles schief geht? Wenn ein Problem das nächste jagt, wenn wir von einer Krise in die nächste kommen, alles um uns herum dunkel wird, wenn das Licht am Ende des Tunnels immer weiter weg zu gehen scheint und wir gar nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht, wenn wir bedrängt werden von allen Seiten, kennt ihr solche Momente in eurem Leben, wenn gefühlt alles gefährlich wird, wenn irgendwie nichts mehr schön ist, wenn irgendwie die Finsternis Raum gewinnt? Kennt ihr diese Momente? Und doch wird uns hier zugesprochen im gleichen Atemzug, und doch wirst du nicht erdrückt oder wirst du keine Angst haben. Was macht dir denn heute Angst in deinem Leben? Und wie gehst du damit um? Erdrückt dich diese Angst? Oder lebst du in der Gewissheit, auf meiner Seite steht ein Gott, der mächtiger ist als alles, was ich mir vorstellen kann. An meiner Seite steht Jesus Christus, der mit mir durch alles hindurchgeht, der jeden Sturm mit mir bezwingt, der mich trägt, wenn ich nicht mehr weiter kann, der mich aufrichtet, wenn ich am Boden liege. Lebst du mit dieser Gewissheit? Immer wieder sich bewusst zu sein, dass wir nie allein sind, dass wir solch einen guten und starken Gott auf unserer Seite haben, auch wenn alles anders erscheint, der uns Hoffnung macht, der uns hilft, der uns trägt. Uns geht ja noch weiter. Hier wird uns auch gesagt, auch wenn ihr verfolgt werdet, auch wenn wir nicht mehr weiter wissen, und doch verzweifeln wir nicht und doch sind wir nicht verlassen. Und gerade wenn wir das Thema Verfolgung nehmen. Hier in unserem Land könnten wir behaupten, Verfolgung gibt es hier doch gar nicht. Wenn wir in andere Länder gucken, wo Christen wirklich aktiv verfolgt werden, wo sie im Untergrund leben müssen, weil sie jeden Tag Angst um ihr Leben haben, wo sie sich nicht offen zu ihrem Glauben bekennen können, weil an jeder Ecke die Gefahr droht, dass sie ihr Leben verlieren, gefangen genommen, eingesperrt, weggesperrt werden. In anderen Ländern ist Verfolgung wirklich lebensgefährlich. Doch soll das nicht heißen, dass wir hier keine Verfolgung erleben? Wenn ich an meinen Schwiegervater denke, der hat bei VW gearbeitet, und wie sehr wurde er für seinen Glauben angegangen, beleidigt, gestichelt, kam immer mal wieder beleidigende, verachtende Sätze, Blicke. Ihm hat das sehr zu schaffen gemacht. Er hat Verfolgung auch erlebt in dem Sinn, dass er für seinen Glauben angegangen und verachtet wurde. Noch wenn es nicht lebensgefährlich ist, heißt es ja nicht, dass wir das hier nicht erleben. Doch wie gehen wir damit um? Verzweifeln wir dann, wenn alles um uns herum gefühlt gegen uns scheint? Oder stützen wir uns auf die Hoffnung und auf unsere Aussicht, irgendwann mal sind wir dann bei Gott. Irgendwann mal sind wir in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart und dort wird alles gut sein. Und vertrauen wir in diesem Leben, dass er uns hilft und trägt. Der letzte Punkt, der uns hier noch geschildert wird: Du wirst zu Boden geworfen, bist gefühlt am tiefsten Punkt deines Lebens angekommen, weißt nicht mehr weiter, liegst auf dem Rücken und fühlst dich wie so ein Käfer, der nicht mehr auf die Beine kommt. Und dann steht hier diese Zusage, und doch wirst du nicht umkommen. Dieser Gott sieht alles, ist immer bei dir und reicht dir seine Hand, um dich wieder hochzuziehen. Er schickt dir seine Engel, auch manchmal in Form von anderen Menschen, um dich zu stützen, um dich aufzurichten, um dir beizustehen, um dir immer wieder zu zeigen, du bist nicht allein, ich bin bei dir, ich sehe dich. Das sind nur einige Punkte, die uns verdeutlichen sollen, was es auch heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Auch das mitzuerleben, was er in den dunkelsten Momenten erlebt hatte. Nachfolge ist nicht nur positiv, es hat auch Schattenseiten. Doch wissen wir, auf wen wir unsere Hoffnung setzen. Und leben wir in diesem Bewusstsein, dass die Hilfe Gottes immer da ist, dass er dabei bleibt. Und das verdeutlicht uns dieser Vers 10 zum Abschluss auch nochmal. Im Sterben Jesu sind wir dann dennoch weiter verbunden mit dem auferstandenen Christus, mit dem, der den Tod besiegt und überwunden hat, mit dem, der die Macht der Sünde gebrochen hat. Dieser Jesus steht auf deiner, auf meiner, auf unserer Seite. Leben wir in diesem Bewusstsein, dass dies der Jesus ist, der mit uns geht, der an deiner Seite steht, der sie nie verlässt, der mit dir durch alle Bedrängnis geht. Und leben wir immer in diesem Bewusstsein, Gott hat es in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir ihn erkennen können, wer er für uns ist. Ein Retter, ein Erlöser, ein Freund, ein Bruder. Amen.